Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Heute geht's um alles. Es geht um den Darm. Man könnte zwar meinen, der Darm sei einfach eine Verdauungsmaschine, aber das ist noch lange nicht alles. Er ist sowas wie ein stiller Dirigent unseres gesamten Stoffwechsels und er steht in sehr engem Zusammenhang mit unseren Hormonen. Und genau darum geht's heute. Was hat der Darm mit unseren Hormonen zu tun? Wie beeinflusst unsere Ernährung unsere Hormone? Kann etwa eine Fastenkur einen positiven Effekt auf unseren Hormonhaushalt haben? Zum Beispiel bei ungewollter Gewichtszunahme, bei Wechseljahrsbeschwerden oder auch bei unerfülltem Kinderwunsch. Und darüber sprechen wir mit Dr. Georg Stossier. Er ist Arzt für Allgemeinmedizin und ärztlicher Leiter im Bleiberg, dem FX Meyer Retreat in Bad Bleiberg. Und genau dort habe ich ihn auch getroffen, damit wir über dieses sehr, sehr spannende Thema sprechen.
Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Wir beginnen immer mit so einem kleinen Health-Check. Das sind nur ein paar kurze Word-Rap-Fragen.
Können wir gleich los.
Der Health-Check.
Was haben Sie heute schon für Ihre Gesundheit gemacht?
Ich habe circa 3 Liter Wasser bzw. Tee getrunken.
Und jetzt ist es quasi 3:30 am Nachmittag. Ist das so eine Menge, die wir alle trinken sollten?
3 Liter wäre eigentlich zu empfehlen, ja.
Okay.
90%, mehr wie 90% aller Toxine sind wasserlöslich. Und um da einfach einmal diese Standardentgiftung über Harn, Schweiß, Tränenflüssigkeit und sonstige Körperausscheidungen stattfinden zu lassen, braucht der Körper Flüssigkeit. 3 Liter wären ein gesundes Minimum. Es gibt aber Ausnahmen bei chronischen Nierenerkrankungen, da muss man das ein bisschen reduzieren. Und man kann aber so ungefähr auf die 3 Liter hinzielen, das wäre ein gesundes Minimum für jeden.
Jetzt weiß ich, warum Sie mir da eine ganze Karaffe hergestellt haben. 3 Lebensmittel, die Sie fast jeden Tag essen.
Bei mir besteht generell eine gewisse Rotation von Lebensmitteln. Also, dass ich jeden Tag das Gleiche esse, das ist es nicht. Mhm. Insofern kann ich das jetzt so auf die Schnelle leider nicht beantworten. Aber was sicherlich jeden Tag sinnvoll ist, ist ein Schluck Basenpulver. Den habe ich mir heute auch schon gegönnt.
Was kommt Ihnen nicht auf den Teller?
Was bei mir gar nicht auf den Teller kommt, das ist Laktose, weil ich laktoseintolerant bin.
Da kann man auch nichts dagegen machen?
Es tut mir nicht weh, sagen wir so.
Also der Verzicht darauf tut nicht weh?
Das spüre ich gar nicht. Ne?
Ein Gesundheitstrend, den Sie kritisch sehen?
Die Abnehmspritze.
Was machen Sie, wenn der Heißhunger kommt? Gibt es irgendeinen Snack oder irgendwas, das Sie immer parat haben?
Basenpulver.
Jetzt sind wir schon wieder beim Basenpulver? Sehr gut. Ja, wir reden heute über den Darm und Hormone. Jetzt würde ich eigentlich, wenn wir über Hormone reden, zunächst mal vielleicht eher an die Schilddrüse denken. Was ist denn da mit dem Darm? Hat der da auch eine Nebenrolle oder gar eine Hauptrolle, was Hormone angeht?
Also das Hormonsystem im Ganzen ist ein bisschen komplexer als die Schilddrüse. Schlussendlich haben wir im zentralen Nervensystem 2 Drüsen, die Epiphyse und die Hypophyse, welche als zentrale Regulatoren des hormonellen Systems eine wichtige Funktion spielen, die unter anderem Botenstoffe an Schilddrüse, Nebennieren, Ovarien, Gonaden, aber auch an Pankreas und Co. senden, um die Hormone zu produzieren. Und dann ist die ganze Verstoffwechselung der Hormone ein wichtiger Bestandteil der Leber. Der Darm selbst bringt die nötigen Eiweiße, also die nötigen Aminosäuren aus der Ernährung, um diese Hormone zu produzieren. Stichwort Schilddrüse, wie vorher gerade angesprochen, sie brauchen Tyrosin aus der Ernährung und sie brauchen auch Jod aus der Ernährung. Diese 2 werden in der Schilddrüse miteinander verbunden. Das ist eine oxidative Reaktion, welche Selen benötigt. Das heißt, sie brauchen aus der Ernährung auch Selen. Und das sind mehr oder weniger die 3 Baustoffe, die der Darm zur Verfügung stellen muss, damit die Schilddrüse überhaupt ihre Aufgabe betätigen oder ihre Aufgabe machen kann. Wenn es im Darm jetzt an Dysbiosen oder schlechte Verdauung gibt oder auch Entzündung besteht und die vielleicht über nicht jetzt über Wochen, sondern über Monate und Jahre besteht, kann der Körper gewisse Mineralstoffe, Spurenelemente, Eiweiße nicht korrekt aufspalten und dem Organ zur Verfügung stellen. Und da fangen dann zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktionen an, die ursprünglich eigentlich ein Jodmangel sind und gar nicht ein Problem am Organ selbst darstellen. Und da unterscheidet sich jetzt schon die orthomolekulare Medizin mit Kombination Meyer-Medizin und Myodiagnostik von der klassischen Schulmedizin. Die Schulmedizin würde Ihnen einfach ein Hormon geben, um diesen Mangel zu substituieren, während wir ein bisschen die Ursache erforschen und die Ursache beheben wollen.
Damit man überhaupt mal weiß, dass man eine Ursache erforschen, beheben will oder kann, muss man ja mal wissen, dass da überhaupt irgendwas aus dem Lot geraten ist. Und jetzt haben Sie schon Entzündungen angesprochen. Merkt man die? Spürt man die? Oder wie kommt man dann drauf?
Nicht immer. Ich habe gerade letzte Woche einen Patienten gehabt, der hat gesagt, ich habe zwar gewusst, die haben mich jetzt über die Weihnachtsfeiertage nicht so brav benommen, aber dass ich Prädiabetes, Hypercholesterinämie und Leberparametererhöhung habe, habe ich nicht gedacht. Also das kommt oft schleichend.
Zum Beispiel Gewichtszunahme oder was kann das sein?
Schlechter Stoffwechsel, Gewichtszunahme, Kältegefühl und. ChatGPT spuckt gerne eine Liste aus.
Sehr gut, Dr. Check. Was können wir denn aktiv machen, damit der Darm, so wie Sie es gerade beschrieben haben, all das produzieren kann, damit da alles so funktioniert, wie wir es gern haben wollen? Was haben wir da selbst in der Hand?
Man hat vieles selbst in der Hand. Ein Großteil der Erkrankungen sind aufgrund des Lebensstils zuzuschreiben. Wenn wir uns die neuen offiziellen amerikanischen
Die Lebensmittelpyramide,
die jetzt dann umgestellt worden ist, vor allem für Kinder und Jugendliche viel mehr Protein beinhaltet, ist das sicher mal ein Schritt in die richtige Richtung. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass zu viel an Eiweiß, gerade im Erwachsenenalter, fördert genauso die ganzen Erkrankungen wie Prädiabetes. Vor allem bei genetischen Prädispositionen mit Lipoprotein-A-Erhöhung und Hypercholesterinämie, was in der Familie rennt, fördert der übermäßige Verzehr von tierischem Eiweiß zu genauen Anstieg dieser Risikofaktoren.
Das heißt, bei diesem Protein-Hype, der gerade ist, offenbar vergessen.
Für Kinder und Jugendliche sehe ich es noch so halbwegs ein, für einen Erwachsenen reichen die 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht vollkommen aus. Der Fakt ist aber, dass wir beim Bedarf und bei dem tatsächlichen Verzehr sind es zwar komplett verschiedene Welten. Der Bedarf, gut, den kann man sich wissenschaftlich von mir aus errechnen. Wir sind Daumen mal Pi zwischen 1800 und 2000 Kilokalorien am Tag. Und der tatsächliche Verzehr in Österreich liegt bei knapp 3000 Kilokalorien. Und in Amerika, der durchschnittliche Amerikaner verzehrt pro Tag 5000 Kilokalorien. Und wir überlegen uns immer, wo diese ganzen Erkrankungen herkommen. Das heißt, im Großen und Ganzen kann jeder selbst einmal seine Portionen so gestalten, dass man ungefähr das Niveau erreicht, was der Körper tatsächlich auch braucht. Und nicht diesen übermäßigen Verzehr jeden Tag praktizieren, wo man es dann noch zusätzlich Tabletten reinwerfen, damit das wieder halbwegs in der Norm bleibt. Also man muss das Große und Ganze bitte vorweg einmal beachten, bevor man dann auf gezielte Themen Rücksicht nimmt.
Aber ganz abgesehen davon, wie würden Sie das jetzt empfehlen? Wie sollen wir uns ernähren, damit der Darm bestmöglich funktionieren kann?
Prinzipiell würde ich auf diese Urinstinkte Hunger und Sättigung wieder appellieren. Das ist in jedem tief verankert. Wenn man Hunger hat, soll man essen und nicht sagen, was die jetzt sind, habe ich noch 3 Stunden bis zum Essen, jetzt gibt es nichts. Oder umgekehrt, man ist satt, isst aber weiter, weil noch am Tisch ist und weil gut schmeckt und weil es dann noch einen Gang gibt, isst man noch einen Gang und man holt sich ein Buffet, den Nachschlag, den man eigentlich gar nicht braucht. Das heißt, auf Hunger und Sättigung zu achten, wäre mal ein Urinstinkt. Wenn man den wieder zu interpretieren und den respektieren lernt, hat man mal einen Großteil dieser Probleme gar nicht.
Den Zusammenhang zwischen Darm und Hormonen erkennt man, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass 90% unseres Serotonins, also unseres Glückshormons, im Darm gebildet wird. Heißt das, dass unsere Stimmung eigentlich eins zu eins davon abhängt, wie gesund unser Darm ist?
Absolut. Nur 1% dieses Hormons ist im Hirn. Das heißt, wenn ich Entzündung habe, und da reden wir jetzt vor allem Richtung Fructose-Malabsorption, Parasiten, schlechte Verstoffwechselung, Eiweißmangel, auch in diese Richtung, produzieren wir gar nicht das Serotonin, was wir im Hirn brauchen. Insofern, wenn wir die Voraussetzungen haben, einen gesunden Verdauungsapparat mit einer optimalen Ernährung, schlägt sich das direkt auf die Stimmung aus. Das Erste, was man natürlich beim Fasten, so wie wir es praktizieren, ja, dass man uns wirklich einmal reduziert, wirklich in diese Autophagie eintaucht, in diese ganzen Zellerneuerungsprozesse, in diese ganzen Ausscheidungen dieser entzündlichen Proteine und Fette. Sobald man mal in der Autophagie ist, funktioniert das ganze Spielchen auch am Hormonsystem besser. Diese ganze hierarchische Ordnung, die wir am Anfang besprochen haben, ist wie so ein kleines Orchester. Wenn da ein Pfeifer irgendwo nicht den richtigen Ton spielt, dann hört man das. Ja? Und ungefähr ähnlich ist es auch im Stoffwechsel. Wenn wir schaffen, den Organismus einmal die Hausübung zu machen und die optimalen Voraussetzungen herzustellen, dann wird sich auch das hormonelle System deutlich erholen und sich verbessern. Das Erste, was beim Fasten passiert, man kommt weg von diesen Insulin, also weg von diesen anabolen Hormonen, wo der Körper speichert und aufbaut, und man geht hin zu diesen Katabolen. Ja? Also das heißt, wir mobilisieren Wachstumshormone, wir mobilisieren Zucker aus den Speichern, wir mobilisieren Fette aus den Speichern und wir haben einmal ein ganz anderes System. Wir sind nicht mehr im Speichermodus, sondern wir sind im Mobilisationsmodus. Und in dieser Mobilisation, in diesem Kaloriendefizit, da passiert im Körper die ganze Reparatur. Es entsteht die Erneuerung, die Zellerneuerung, und es kommt zur deutlichen Verbesserung des Hormonsystems.
Und wie lange muss man da fasten, damit man diese Benefits auch wirklich spürt?
Für den Alltag wäre zum Beispiel ein 16:8 einmal deutlich zu empfehlen, weil er leicht zu praktizieren ist. Die groß angelegten Studien, wo man wirklich im asiatischen Bereich 5000 Patienten mit 5000 Patienten vergleicht, diese 18:6-Regel, es profitieren diese, die das Frühstück weglassen, und es profitieren diese, die das Abendessen weglassen, beide, verglichen zu jemandem, der nicht fastet. Aber die Gruppe, die das Abendessen weglässt, hat noch einmal einen zusätzlichen Benefit. Das heißt, wir haben noch einmal einen Rückgang von gastrointestinalen Karzinomen und anderen Erkrankungen des Verdauungssystems in der Kontrollgruppe, weil er das Abendessen weglässt. Das heißt, das Beste, was man mal machen kann, ist ein Dinner Canceling. Dass man einfach statt einer Abendmahlzeit einmal ein Basenpulver nimmt, die Magensäure neutralisiert und mit leeren Magen ins Bett geht. Der Schlaf ist auch Zeit der Erholung, Zeit der Regeneration. Man könnte zumindest die Abendmahlzeit auf eine leicht bekömmliche reduzieren und vielleicht dieses Üppige am Abend einmal weglassen. Einfach um einmal in diese Richtung zu gehen. Und dann, wenn man es aber wirklich kein Problem hat mit dem Weglassen am Abend, einfach einmal die Abendmahlzeit komplett streichen, Tee mit Honig als Alternative, eine Basenbrühe als Alternative oder einfach einen Schluck Basenpulver als Alternative, dass man wirklich einmal in dieses Fasten eintaucht. Schlussendlich, je nach Körpergröße, nach Konstitution, hat aber der Zuckerspeicher in Muskeln und Leber bis zu 36 Stunden Zucker zur Verfügung. Solange der Speicher voll ist, ist der Körper nicht im Fastenmodus. Das heißt, erst wenn man tatsächlich diese Zuckerspeicher leer macht, und das dauert leider 1,5 Tage, je nach körperlicher Betätigung, vielleicht ein bisschen schneller, aber erst nach 1,5 Tagen ist der Körper wirklich 100% in der Fettverbrennung. Teilweise sehe ich in unseren Messungen, der Körper braucht 3 Tage, bis er in dieser Fettverbrennung drinnen ist, einfach weil man unter Stress noch immer den Zucker mobilisiert.
Und wie ist es, wenn jemand zu euch kommt, bleiben die dann meistens eine Woche oder auch 2 oder 3 Wochen?
Beim ersten Aufenthalt würde ich bitte sicher mal die 2 bis 4 Wochen empfehlen, damit man diese ganzen gesunden Gewohnheiten manifestiert. Zum wiederholten Male kann man gerne mal eine Woche kommen, um das wieder aufzufrischen, aber das erste Mal wäre sicher 2 Wochen plus sinnvoll.
Was sind die meisten Motive, warum jemand so eine Fastenkur macht? Ist es dann auch oft das Thema, dass jemand sagt, ich habe eben mein Hormonsystem ist aus dem Gleichgewicht, die Hormone begleiten uns ja ein Leben lang, und dann gibt es halt Phasen, wo es Achterbahnfahren in der Pubertät oder zum Beispiel in den Wechseljahren. Gibt es auch viele Menschen, also viele Frauen, die kommen mit Wechseljahrsbeschwerden und dann mit einer Fastenkur darauf reagieren möchten?
Wir haben ein eigenes Programm für Frauen in der Perimenopause und in der Menopause. Und wir haben auch ein spezielles Programm für die Männergesundheit, auch in der Androgenopause. Schlussendlich macht das Fasten gerade zu diesen Zeiten durchaus Sinn, weil man dieses System durch die Reinigung ein bisschen den Feinschliff gibt und ein bisschen diesen ganzen Ablauf optimiert. In der Menopause ist nämlich folgende Situation. Unser zentrales Kommando gibt noch immer die Stimulation an die Ovarien mittels FSH und LH. Die steigen in der Perimenopause auch an. Aber die Ovarien sagen, ich habe jetzt schon genug gearbeitet, ich habe jetzt keine Lust mehr, Östrogen und Progesteron fallen ab. Und dieser Abfall, wenn der jetzt dann abrupt innerhalb eines Monats passiert, dann kommt es vermehrt zu diesen Beschwerden mit Hitze, Unwohlsein, diese Attacken, der schlechte Schlaf. Das passiert, weil die Hormone so drastisch abfallen. Und da kommt natürlich die bioidente Hormontherapie dazu, wo man sagen kann, diesen Abfall gestaltet man Schritt für Schritt über einen Zeitraum von 2-3 Jahren, damit man diesen Übergang einfach geschmeidiger gestaltet, würde man jetzt auf kärntnerisch sagen, damit das einfach ein bisschen runterläuft.
Dann kommt ja oft als wirklich unerwünschte Nebenwirkung auch dazu, dass man vielleicht an Gewicht zulegt, gerade auch am Bauch. Kann man da, weil dann funktionieren ja oft normale Diäten nicht mehr, kann man da eben auch mit einer Ernährungsumstellung bei euch was lernen?
Man kann mit der Ernährungsumstellung viel machen. Diese Zunahme an Bauchfett in der Menopause ist aber auch diesem Stress gewidmet, den man sich einerseits über die Jahre angeeignet hat und zusätzlich in der Menopause noch einmal selbst Stress kreiert. Warum läuft es jetzt nicht mehr? Das heißt, da ist natürlich die Ernährung ein wichtiges Thema, aber ich glaube, ein genauso wichtiges Thema ist Stressmanagement in genau dieser Situation.
Nehmen wir mal als Beispiel, eine Frau kommt zu euch, macht eine 3-wöchige Kur. Wenn sie dann auscheckt, was nimmt sie dann mit? Also welche neuen gesunden Routinen oder Erkenntnisse?
Wenn es einen ausgeprägten Hormonmangel gibt, würden wir dieses Hormon substituieren. Gerade in diesen Umstellungsphasen, Pubertät, Perimenopause, Menopause, kann man aber auch die Nebennieren und die Ovarien gezielt mittels Mikronährstofftherapie unterstützen. Vitamin B3 ist zum Beispiel extrem wichtig, um Cholesterin in Progesteron umzuwandeln. Die Kofaktoren für die Steroidsynthese von Progesteron hin zu DHEA, hin zu Östrogen, hin zu Testosteron verbrauchen Vitamin A, C, E, B3, B6, B9. Das heißt, man kann gezielt mit diesen Mikronährstoffen die eigene Hormonverstoffwechselung unterstützen. Das kann man jederzeit machen, ungeschaut. Zusätzlich, wenn es verschiedene Mängel gibt, werden diese natürlich therapiert.
Mhm. Es gibt ja auch andere Beschwerden oder Probleme, die einen hormonellen Hintergrund haben, wie Endometriose, PCOS oder unregelmäßige Zyklen. Könnte da eine gestörte Darmgesundheit auch eine Ursache sein?
Nicht nur eine gestörte Darmgesundheit, sondern auch Erkrankungen am Immunsystem, chronische Infektionen, toxische Belastungen mittels Schwermetalle können auch solche Symptome verursachen. Ich habe letztes Jahr eine junge Patientin gehabt mit einer Spirale, die war, muss jetzt liegen, Anfang 30, 33 glaube ich. Und die hat mit 33 Werte gehabt, war als Anti-Müller-Hormon, also so ein Hormon, welches man für die Menopause als Referenzbereich hernimmt. Je niedriger dieses Hormon, desto eher ist die Menopause bereits da. Und die war aufgrund einer Kupferspirale schon fast in der Menopause. Hat aber zusätzlich diese typischen Beschwerden auch noch gehabt und wir haben ihr geraten, das herauszunehmen. Und dieses Jahr, jetzt gerade vorige Woche, ist sie wieder da gewesen und ihr geht es deutlich besser, weil sie das einfach befolgt hat. Wir haben die Spirale entfernt, wir haben auf andere Verhütungsmittel umgegriffen und wir haben das Hormonsystem ganzheitlich unterstützt. Und siehe da, ihr geht es dieses Jahr deutlich besser.
Als ich im Sommer bei Ihnen war, da hat mir eine Dame, die neben mir beim Frühstück gesessen ist, erzählt, sie ist schon öfters da gewesen und sie trifft auch immer wieder junge Paare, die zu euch kommen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Was bietet ihr da für eine Unterstützung an?
Das ist so ein breit gefächertes Thema, da werden wir jetzt einmal grob oberflächlich draufschauen und dann ein paar Details in der Tiefe besprechen. Kinderwunsch unerfüllt hat viele Ursachen. Auch hier wieder einmal das Thema Stress. Ja, dieser klassische Überlebensmodus lässt dem Körper nicht zu, sich fortzupflanzen. Wenn man selbst in Gefahr ist, hat die Evolution ein Programm eingebaut, dann haben wir keine Zeit für Fortpflanzung. Ja, wenn man ums Leben rennt, hat man auch keine Zeit, sich fortzupflanzen. Also auch hier das Thema Stress einmal groß geschrieben. Wie geht man mit Stress um? Wir haben ein eigenes Stressprogramm, welche Teile des Stressprogramms auch bei uns in diesem Kinderwunschprogramm Einfluss gefunden haben. Das nächste Thema, an wem scheitert der Kinderwunsch? Ist es der Mann oder ist es der Frau? Bei den Frauen haben wir natürlich gleich wie bei den Männern die Möglichkeit, die Hormone zu analysieren. Wir haben die Möglichkeit, die Spermienqualität zu analysieren. Wir haben die Möglichkeit, den Zyklus der Frau genau zu beobachten und auch zum richtigen Zeitpunkt einen Hormonstatus zu machen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, verschiedene Mängel an Mikronährstoffen, wie zum Beispiel Jod, auch im unerfüllten Kinderwunsch auch ein Jodmangel als mögliche Ursache. Ja, das heißt, wir haben da Ursachen, die sehr verzweigt in allen Disziplinen der Medizin sich manifestieren, bis hin zu ganz einfachen Ursachen wie ein Progesteronmangel. Also wir haben eine breit gefächerte Möglichkeiten an Ursachen, die es uns dann natürlich in der Anamnese, in der Untersuchung als auch in der Diagnostik müssen wir das individuell besprechen. Also da kann ich jetzt leider keine Formel geben, ist ja mal einen unerfüllten Kinderwunsch, nehme Substanz X und das wird gehen. Das geht leider nicht. Da müssen wir wirklich individuell ins Detail gehen, in der Anamnese schon bis hin zur Diagnostik, wirklich alles im Detail auf den Tisch legen und dann schauen, wie kann man den Stoffwechsel jetzt derzeit unterstützen. Ein Großteil ist bereits geholfen, wenn man einfach mal ein bisschen Progesteron nimmt. Ja, Progesteron pro Gestere für die Schwangerschaft. Einfach um den weiblichen Hormonzyklus zu unterstützen, um die Fertilität zu erhöhen, um diese Darmschleimhaut in der Gebärmutter besser aufzubauen, damit sich ein Ei dort besser einnisten kann. Oft einmal ist es einfach, ab und zu einmal ist es hochkompliziert.
Jetzt haben Sie schon so viel Erfahrung mit dem Thema Hormone, Verdauung und wie das alles zusammenhängt. Gibt es da irgendwelche Erlebnisse, Erkenntnisse, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben, wo Sie gesagt haben, das hat Sie jetzt selber überrascht, mit dem hätten Sie nicht gerechnet, dass es da zum Beispiel einen Zusammenhang gibt oder was auch immer?
Naja, in der Physiologie, wenn man sie wirklich einmal diese ganzen Physiologiebücher liest, behirnt und versteht, dann gibt es immer wieder Überraschungen, weil man an so viele Sachen denkt und dann vielleicht einmal den Wald vor lauter Bäume gar nicht mehr sieht. Eine große Überraschung für mich war tatsächlich die eine junge Patientin mit der Spirale, von der er gerade vorher berichtet hat, dass da eine eigentlich zu großteils nicht komplizierter Eingriff und standardmäßig verwendete Verhütungsmethode in einen Einzelfall so ein Problem macht. Also es gibt viele Sachen, die für einen Großteil funktionieren und doch individuell dann nicht ideal sind.
Und wie sind Sie da drauf gekommen? Hatten Sie solche Fälle schon öfter?
Das war ganz interessant, weil es war ein Ausschlusskriterium. Es hat sonst alles gepasst. Es war wirklich nur mehr diese eine mögliche Komponente.
Schauen wir nochmal zurück zu den Hormonen, zu unserem Hormonhaushalt. Woran erkennt man denn, dass da was nicht im Gleichgewicht ist? Was sind so die ersten Stellen, wo man erkennen kann, na, das läuft nicht so rund?
Soll man
den Partner oder die Partnerin fragen?
Genau. Die klassische Symptomatik ist dieses BMS. Da wäre sicher mal Magnesium und Vitamin B6 bitte im Labor anzuschauen. Und Magnesium nicht im Serum, sondern bitte im Vollblut.
Routinemäßig
Gereiztheit,
nicht im Vollblut.
Dünnhäutigkeit, Unwohlsein, dieses kommt und geht, alles, was so zyklisch auftaucht und wieder verschwindet, schlechter Schlaf, bis hin zur ungewollten Gewichtszunahme. Es gibt im Hormonhaushalt viele Faktoren, die dort hinweisen. Schlussendlich wird da einfach eine simple Blut- oder Speichelanalyse von den Hormonen reichen, um einmal diesen Status zu erheben und zu schauen, läuft da eigentlich alles so, wie es sein sollte? Ist Östrogen und Progesteron im richtigen Verhältnis? Ist Testosteron zu Progesteron im richtigen Verhältnis? Nicht nur die einzelnen Werte, sondern auch die Verhältnisse zwischen den Hormonen macht da natürlich einen Unterschied.
Also das ist schon echt eine Forscherarbeit, oder? Dass man da immer herausfindet, woher kommt da jetzt
naja, das Problem? Naja, es gibt ja nicht umsonst die Endokrinologie, also die ganze Wissenschaft dahinter und eigene Ambulanzen im Krankenhaus, die sich nur mit diesen Themen beschäftigt. Es gibt auch eine Schilddrüsenambulanz, weil es einfach, ich sage es einmal so, als Allgemeinmediziner ist das Schöne, man hat Einblick in all diese Bereiche Und man kann auch in allen Bereichen Zusammenhänge verstehen, die man jetzt dann vielleicht als Kniespezialist nicht bedenken muss. Ja, der hat ganz andere Fachgebiete, wo er sich auskennt, wo die wirklich on top Surgical Intervention heutzutage, orthopädische Chirurgie, die müssen sich mit sowas nicht beschäftigen. Da bin ich froh, dass der sein Gelenk einbaut und das passt auf einen Millimeter und man hat jahrzehntelang keine Schmerzen mehr. Das ist ein ganz anderes Fachbereich, der mit der Allgemeinmedizin, mit einer Hormon-Endokrinologie relativ wenig zu tun hat. Ja, der muss schauen, dass das eine Fachgebiet passt. Aber natürlich, es ist ein recht komplexes Thema, was mir persönlich aber sehr viel Spaß und Leidenschaft macht. Und ich finde es immer wieder faszinierend, diese ganzen Zusammenhänge dann oft mit einem Minimalanstoß wieder so ins Laufen zu bringen.
Das heißt, nicht einfach ein Symptom zu bekämpfen, so wie Sie es ganz am Anfang erzählt haben, dann gibt man halt schnell mal ein Hormon, sondern die Ursache mal herauszufinden, verstehe ich das richtig?
Genau. Mhm. Die Ursachenforschung ist für mich Bestandteil meiner täglichen Praxis, wo man oft mit ganz anderen Problematiken auf einmal konfrontiert ist, wo vielleicht ein BMS und eine Unregelmäßigkeit im Zyklus auf eine Parasitose im Darm zurückzuführen ist. Wenn ich die Parasitose behebe und dann bemerke, dass das Hormonsystem besser läuft, dann gibt es da einen indirekten Zusammenhang.
Das heißt, bei der Ursachensuche schauen Sie sich immer den Darm an.
Wir sind ein Meyer-Retreat und der Darm ist bei uns ganz groß geschrieben. Und wir wissen, dass Entzündung im Darm auch zu Entzündung im Bereich des kleinen Beckens führt. Darm und kleines Becken, also Dünndarm und Ovarien, sind nur durch zwei kleine Gewebsschichten voneinander getrennt. Wenn jetzt der Dünndarm entzündet ist, naja, dann wird sich das lokal auch auf die Funktion der Ovarien auswirken.
Also könnte man das Sprichwort umändern auf Darm gut, alles gut, oder? So ungefähr.
Es ist zumindest eine wichtige Primärdiagnostik, die durchgeführt werden sollte.
Dann versetzen wir uns mal in die Lage des Darms. Das können Sie wahrscheinlich sehr, sehr gut. Sagen wir mal, der würde jetzt eine Einkaufsliste für uns schreiben, was wir im Supermarkt kaufen sollten, und so eine kleine To-Do-Liste, weil ich habe schon rausgehört, es geht nicht nur darum, was wir ihm zu essen geben, sondern auch darum, wie unser Lifestyle ist. Was würde er denn da so draufschreiben?
Viel Gemüse. Als erstes einmal, die Hauptmahlzeit sollte Gemüse sein. Die Beilage ist Fleisch oder Kohlenhydrat. Und das haben wir in den letzten 100 Jahren etwas umgedreht, weil wir natürlich in dieser ganzen Aufbauphase, jemand, der am Bau arbeitet, der kann natürlich auch viel mehr Kohlenhydrat und Protein verstoffwechseln. Ja? Jemand, der physisch sehr aktiv ist, Sportler, Leistungssportler, die brauchen da natürlich ganz andere ganz andere Empfehlungen. Der Otto-Normalverbraucher, so wie Sie und ich, wir sitzen den ganzen Tag eigentlich am Stuhl, tun vielleicht ein bisschen spazieren und damit war es das. Da braucht man bitte einen Großteil Gemüse, gute Fettsäuren, ein kleines Stückchen Protein und eine kleine Beilage als Kohlenhydrat. Das wäre einmal so die generelle Empfehlung. Dünsten, nicht frittieren. Also auch wie wir es zubereiten, spielt natürlich eine Rolle.
Anbraten, ist das okay?
Ist natürlich okay, ja. Aber wir wollen es nicht im Fett schwimmen haben. Wir wollen es auch nicht im rauchenden oder toxischen Fett irgendwo rausbraten. Ja. Ein Steak in der Butter rauszubraten, macht das Ganze extrem schwer verdaulich und treibt die Risikofaktoren in die Höhe. Während ich Steak in einem Butterschmalz zum Beispiel locker rausbraten kann, ohne dass irgendwas Toxisches passiert. Ja, das heißt, die Zubereitung an sich, werden in unseren Kochkursen natürlich auch beigebracht, die Zubereitung an sich ist genauso wichtig. Und jetzt an das Allerwichtigste von Dr. Meyer, er hat gesagt, nicht nur was wir essen, sondern viel wichtiger ist, wie wir es essen. Wenn wir uns jetzt Zeit nehmen, unsere Nahrungsmittel gut einzuspeicheln, zu kauen, runterzubrechen auf die einzelnen Aminosäuren, runterzubrechen auf die einzelnen Zuckermoleküle, runterzubrechen in diese Ultra-Short-Chain-Fatty-Acids. Wenn wir das einmal schaffen, durch gutes Kauen diese Verdauungsprozesse zu unterstützen, haben wir natürlich auch eine bessere Aufnahme dieser Stoffe ins Blutsystem und eine viel leichtere Verstoffwechslung dessen. Wenn wir die Semmel mit 3 Bissen schlucken, dann wird das Ganze gären, faulen, Entzündung vorantreiben, Leaky Gut verursachen, diese ganzen Entzündungsmoleküle Richtung Hirn schicken und neurodegenerative Prozesse fördern. Das heißt, wie wir es essen, ist genauso wichtig verglichen zu was wir essen. Vielleicht sogar wichtiger. Weil ich kann das beste Lebensmittel reinschlingen und ich werde es nicht verdauen. Und ich kann ein, sagen wir mal, nicht optimal zubereitetes Lebensmittel mittels guten Kauen das Beste rausholen.
Das heißt, auf dieser Liste, wie wir uns unser Leben gestalten sollen, unseren Lifestyle, steht schon mal Ruhe beim Essen, nicht schlingen, gut kauen, kein Stress, keine negativen Gespräche wahrscheinlich während des Essens.
Jeder kennt es, wenn einer am Tisch sitzt, der die Stimmung verhaut, hat man gar keinen Appetit mehr. Das ist genauso wichtig. Im ganzen Thema Longevity, Blue Zones und Co., wir sprechen jetzt dann über diesen einen kleinen Teil Ernährung. Ja, für die Gesunderhaltung spielt so viel mehr die Rolle. Aber wenn wir uns jetzt wirklich nur auf diesen einen Teil Ernährung konzentrieren, ist das Kauen der wichtigste aller Faktoren, weil wir auch die Sättigung viel besser spüren. Das heißt, dieses, wie es in diesen Blue Zones beschrieben wird, 8 von 10, bei 80% Sättigung aufhören. Aufhören, wenn es am besten schmeckt, hat meine Großmutter gesagt. Das ist oft schwer, weil gerade wenn es schmeckt, möchte man mehr haben, aber genau da setzt die Eigendisziplin an, wo man sagt, ich höre jetzt auf, weil das ist genug.
Wer sie dabei schwer tut, der kann das hier auch lernen, oder?
Deshalb empfehlen wir ja am Anfang einmal 3-4 Wochen da zu bleiben, damit man diese Sättigung wieder wahrnehmen kann. Und es ist immer wieder erstaunlich, was mich auch immer wieder positiv stimmt, ein Stück halt Brot mit einem Aufstrich in der Stufe 1 kriegt man in der Früh ein Brot mit einem Aufstrich, zum Mittag Brot mit einem Aufstrich und am Abend Brühe, eventuell noch einmal ein Stück Brot dazu, aber nicht unbedingt. Wir befinden uns da bei knapp 600, 400 Kilokalorien und die Leute sind satt. Weil man einfach in diesem Modus drinnen ist, ich reduziere das jetzt und ich schaue mal, wie viel ich tatsächlich brauche.
Und dann, wenn man nach Hause kommt, was erzählen die Leute dann? Wie schwierig ist das, dass man das beibehält?
Die Umsetzung im Alltag, da ist tatsächlich auch meine Empfehlung, den ersten Bissen einer Mahlzeit bitte Zeit nehmen, gut kauen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie müssen zu Hause alles 30 Mal kauen, werden spätestens nach 2 Wochen alles das, was wir jetzt heute beredet haben, über Bord werfen, weil Sie sagen, das ist nicht umsetzbar. Aber der erste Bissen einer Mahlzeit, der ist schaffbar. Und wenn Sie den ausreichend kauen, wirklich so lange, bis er breiig, bis nur mehr flüssig ist, dann werden Sie merken, dass man ein Stück Brot 60 Mal kauen kann. Dann werden Sie merken, dass man ein Stück Fleisch vielleicht 30 Mal kauen kann, dass man ein Stück Gemüse 20 Mal kauen kann, bis es diese Konsistenz erreicht. Insofern kann man jetzt nicht pauschal sagen, essen Sie alles 30 Mal. Nein, bitte essen Sie oder kauen Sie so lange, bis es eine breiige bis flüssige Konsistenz hat. Und dann den Rest der Mahlzeit in einem normalen Tempo fertig essen.
Und wie wäre es dann mit einer Suppe, die schon püriert ist? Oder hat
trotzdem das einspeicheln. Kohlenhydratverdauung beginnt mit der Amylase im Speichel. Insofern, wenn ich diesen Schritt überspringe, habe ich eine schlechtere Kohlenhydratverdauung im Darm, weil die ersten Verstoffwechselung dieser Kohlenhydratmoleküle nicht stattgefunden hat.
Jetzt haben wir über das, wie man isst, gesprochen. Der Darm ist aber jetzt nicht nur bei uns ein großes Thema, sondern auch auf Social Media ist er omnipräsent. Da geht es meistens mehr um das, was wir essen. Und da gibt es auch immer wieder ganz viele, sage ich jetzt mal, Trends, wie zum Beispiel, oder Tipps wie Zitronenwasser am Morgen, fermentiertes, Präbiotika, Probiotika. Gibt es da, Sie lachen schon, gibt es da Trends, wo Sie sagen, Vorsicht, das sollten wir jetzt nicht einfach so nachmachen?
Als erstes muss ich noch einmal ganz klipp und klar sagen, Zitronensaft hat einen pH von 2 bis 3 und ist dementsprechend sauer. Zitronensäure macht Sinn vor einer Eiweißmahlzeit. Also Zitronenwasser, Soda, Zitronen vor einer Portion Protein, sinnvoll. Zitrone zum Fisch, sinnvoll. Zitrone zum Schnitzel in Österreich. Fördert mir die Verdauung von Eiweiß. Zu sagen, die Zitrone ist basisch und ich trinke sie jetzt in der Früh, damit ich mein System mit genug Basen versorge, kompletter Bullshit. Zitrone ist sauer und die Verstoffwechselung macht sie nicht basisch. Das geht nicht. Die Verstoffwechselung lockt mir Basen aus dem System und wir messen einen Anschlag im Bicarbonat als Antwort auf die Zitronensäure. Heißt aber nicht, dass die Zitrone jetzt basisch ist. Das ist Nonsens. Zitronenwasser an sich hat viele Benefits, aber ich möchte diesen Irrglauben einmal zumindest sagen, dass das ein Schwachsinn ist, dass die Zitrone basisch ist, ist falsch, sie ist sauer. Das ist einmal der erste Trend, wo ich mir immer wieder auf den Kopf greife, aber es ist halt so, der eine kopiert vom anderen und gibt es einfach ungefiltert weiter.
Also es ist schon ein richtiger Mythos, weil der hält sich wirklich vehement.
Hält sich seit Jahrzehnten. Ja. Das nächste. Diese ganzen Trends. Wir haben bei uns auf dem Instagram-Kanal so ein Fakt oder Mythos, wo wir immer wieder solchen Trends auf die Sprünge helfen. Gerne einfach mal reinschauen und durchklicken. Es gibt so viel Nonsens, der da im Netz herumschwirrt. Es gibt ein paar Sachen, die sich tatsächlich bewahrheiten, die super sind. Aber es gibt viele, viele, viele Mythen.
Und was wäre von den Sachen, die super sind, fallen Ihnen da drei ein, die Sie auch so empfehlen würden?
Das erste ist, wie wir es schon breit besprochen haben, gut kauen. Das zweite, einmal am Tag ein Basenpulver nehmen, um sich die wichtigen Mineralstoffe auch für die Knochengesundheit zuzuführen. Gerade in der Perimenopause, Menopause ist die Knochengesundheit ein wichtiges Thema, wo man am besten schon in jungen Jahren anfängt, den Phosphatpuffer zu entlasten, indem man Basenpulver zuführt. Also Bicarbonatzufuhr entlastet den Phosphatpuffer und fördert deshalb die Knochengesundheit.
Zum Essen, vorm Essen, nach
dem Essen? Auf keinen Fall zum oder nach dem Essen. Im Idealfall eine Stunde vorm Essen oder auf leeren Magen. 2 Stunden nach dem Essen, wenn schon wieder das Craving kommt, eigentlich hat man sich voll gegessen. Man ist zwar nach 2 Stunden immer voll, aber man kann schon wieder ein Stück Schokolade essen. Das ist ein klassisches Zeichen der Überforderung des Verdauungssystems. Man hat viel zu viel gegessen. Ein klassisches Zeichen der Übersäuerung im Bindegewebe. Und in diesem Zeitpunkt macht das Basenpulver Sinn, um diesen Heißhunger ein bisschen zu kontrollieren.
Kann man also das Zitronenwasser am Morgen gegen das Basenpulver tauschen?
Von mir aus, aber bitte nicht vor dem Frühstück. Also jetzt nicht Basenpulver trinken und gleich danach frühstücken, das bitte nicht. Da braucht man bitte ein Zeitfenster von 60 bis 30 Minuten.
Fällt dir nur ein dritter Tipp ein?
Der dritte Tipp, trinken, trinken, trinken und bewegen. Ein Großteil dieser Sachen löst sich, wenn man mal ausreichend Flüssigkeit zuführt und ein bisschen Bewegung macht. Ja. Kurzer Ausflug in meine Kindheit. Wir haben einen Hund gehabt, das war eine Mischung zwischen einer deutschen Wachtel und einem Gebirgsschweißhund. Hat ausgeschaut wie ein schwarzer Labrador, aber richtig muskulöser Jagdhund eigentlich. Und ich kann mich erinnern, wenn wir in der Früh sind wir mal schnell Gassi gegangen und in der Volksschule hat man nicht so lange Schule, aber dann ist man um die Mittagszeit zu Hause und man geht gleich die zweite Runde. Und ich habe gesehen, er hat probiert, seinen Stuhlgang abzusetzen, er hat es aber nicht geschafft. Und nach Viertelstunde Bewegung ist es geschmeidig, ohne irgendein Problem hat es funktioniert. Das heißt, Bewegung selbst fördert mir schon die Durchblutung vom Verdauungssystem und fördert natürlich auch die Ausscheidung. Das heißt, Flüssigkeitszufuhr und Bewegung sind einmal bitte 2 wichtige Faktoren für die allgemeine Gesundheit und fürs allgemeine Wohlbefinden.
Sie haben schon Fakt oder Fake angesprochen, ihr habt es auf eurem Instagram-Account. Wir haben das in unserem Podcast und ich habe jetzt 4 quasi so Mythen oder los vielleicht sind es auch Wahrheiten mitgebracht.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Das erste. Morgens sollst du essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann.
Absolut richtig.
Wird der FX
kann man Meyer nur unterschreiben. Zustimmen. In der Früh braucht der Körper ein bisschen Energie, um in die Gänge zu kommen. Da kann man ruhig einmal eine herzhaft frühstücken. Spricht gar nichts dagegen. Zum Mittag gerne noch eine leicht bekömmliche Mischkost in Form von Fleisch mit Kohlenhydrat, aber 2 Drittel Gemüse, wie wir es besprochen haben. Und am Abend, wie ein Bettler, im Idealfall eine Suppe mit ein Stück Brot, dass man nicht ganz hungrig ins Bett geht, aber leicht verdaulich. Wenn es irgendwo einmal ein Business-Dinner sein sollte, dann vielleicht Fisch mit Gemüse, Fleisch mit Gemüse oder aber auch Kohlenhydrat mit Gemüse. Aber nicht Kohlenhydrat und Protein am Abend vermischen, weil das ist das Schwerverdauliche, was man von mir aus zum Mittag essen, aber am Abend bitte leicht verdaulich.
Also das heißt, da muss ich nochmal ganz kurz auf das Thema Proteine zurückkommen, weil da würden jetzt die sagen, wir brauchen ganz viele Proteine, aufschreien. Das heißt, man kann ruhig dann eine Mahlzeit auch mal
fast proteinfrei zu sich nehmen.
Es würde sogar ausreichen, wenn wir jeden zweiten Tag tierisches Eiweiß zuführen. Wir würden unseren Bedarf locker decken. Das, was wir an Eiweiß konsumieren, sprengt alle Normrichtlinien, die man eigentlich in den Empfehlungen jetzt nachliest. Gut, bei Kindern und Teenager darf es gern mehr sein. Die müssen logischerweise Struktur aufbauen. Aber ab dem 18. Lebensjahr geht der Proteinbedarf deutlich nach unten und senkt sich bis zum Lebensalter 80, 90 Jahre so weit ab, dass eigentlich im Alter dieser Überschuss an Eiweiß oft ein Problem darstellt.
Die Vegetarier und Veganer werden jetzt aufatmen.
Können sie gern aufatmen. Ich würde aber trotzdem die Zufuhr von gutem tierischen Eiweiß empfehlen, weil wir in einem österreichischen Rind, ein feines Filet, sind so viele gute Eiweiße drinnen, die man im Veganen zum Beispiel aus einer Rotation von verschiedensten Hülsenfrüchten und vegetarischen Quellen rotieren müsste. Das heißt, zwischendrin das Stückchen Fleisch möchte ich bitte niemanden wegnehmen.
In Butterschmalz gebraten. Wohlgemerkt.
Im Idealfall nehmen wir sogar Kokosöl oder Avocadoöl, weil es viel hoch erhitzbarer ist, ohne dass sich da die Seitenketten verändern.
Kaffee auf nüchternem Magen schadet dem Magen?
Ich würde immer eine Kleinigkeit zum Verdauen dazugeben. Ja. Und wenn es nur ein Stück Butter ist.
Kohlenhydrate am Abend verhindern die Fettverbrennung über Nacht.
Das stimmt, aber sie fördern die Produktion von Melatonin.
Oh, also entweder gut schlafen oder zunehmen.
Die Menge macht's aus. Ich würde einmal Folgendes vorschlagen. Leute mit Hypercholesterinämie, Prädiabetes und Co., Zivilisationserkrankungen, da würde ich die Kohlenhydratzufuhr am Abend deutlich vermindern. Während jemand, der diese Problematik nicht hat, kann die Kohlenhydrate gerne am Abend konsumieren. Kohlenhydrat ist aber Zucker, ist Energie. Und wird vom Körper auch als diese verstoffwechselt. Wenn wir jetzt einen Haufen Energie zuführen und dann schlafen gehen, wird der Körper die Energie nicht einfach ausscheiden, sondern in Form von Fett speichern. Insofern ja, die Kohlenhydratzufuhr am Abend verhindert mir die Fettverbrennung. Im Gegenteil sogar, sie fördert mir den Fettaufbau.
Wenn man jetzt aber schon sehr früh am Abend ist, bei euch kann man zum Beispiel schon um 17 Uhr, glaube ich, zu Abend essen, gilt dann dasselbe oder darfst du noch ein bisschen mehr Brot oder
noch so? Noch einmal, sein? Die Menge macht's aus.
Gut, verstanden. Dann noch eins. Wer fastet, schaltet den Körper in den Hungermodus und nimmt danach schneller zu.
Mythos. Jemand, der hungert, der fastet nicht. Fasten ist die freiwillige Reduktion und Verzicht auf dieses Überdrüber, zu viel. Jemand, der hungert, probiert krankhaft irgendwo was zu verändern. Hunger ist für den Körper Stress. Wenn ich jetzt Hunger habe und dem nichts zum Essen gebe, dann ist das für den Körper pure Stresssituation. Und der Hungermodus an sich ist nicht wirklich gesundheitsförderlich. Und es stimmt, jemand, der sich auf ein gewisses Kilogramm auf der Waage runterhungert, diese dann endlich erreicht, schaltet den Kopf wieder um und sagt, so, super, jetzt kann ich wieder essen und das geht alles retour. Das ist dieser typische Jojo-Effekt, den Sie gerade beschrieben haben. Jemand, der fastet, hungert nicht. Das ist ein freiwilliger Verzicht mit der Reduktion aufs Wesentliche, wo der Körper in die Autophagie, in die Reinigung, in diesen Fastenstoffwechsel kommt, aber nicht hungert. Und da ist zwar vielleicht ein kleiner psychologischer Unterschied zwischen Fasten und Hungern, mit einem großen Unterschied vom ganzen Stoffwechsel im Hintergrund.
Spielt ja auch wieder der Stress eine Rolle? Weil wenn man jetzt quasi hungert, um ein bestimmtes Gewicht zu erreichen, das macht ja Stress.
Hunger ist Stress und sollte bitte, noch einmal, Hunger ist ein Urinstinkt. Wenn Sie Hunger haben, bitte essen Sie was. Aber langsam essen, gut kauen, aufhören, wenn es genug ist. Und bei uns ist es so, durch die vermehrte Zufuhr von Bicarbonat, drosseln wir ein bisschen dieses Hungergefühl und fördern dieses Sättigungsgefühl. Und insofern sind unsere Leute mit 400, 600 Kilokalorien, wo sie sagen, ich kann meine Portion nicht aufessen, sie schicken das zurück, weil sie gesättigt sind. Das heißt, Fasten ist nicht Hungern. Das ist bitte ein wichtiger Unterschied.
Und es scheint mir, wenn ich das so zuhöre, Fasten will auch gelernt sein, oder?
Man kann das natürlich auf Eigenregie zu Hause machen. Kann man gerne mal probieren. Bitte nur unter der Zufuhr von Bicarbonat. Fasten mobilisiert Fettsäuren, mobilisiert Ketone. Der Stoffwechsel rutscht in die Azidose. Bei einem jungen, gesunden Stoffwechsel merkt man vielleicht ein bisschen Kopfweh, ein bisschen Unwohlsein, aber das vergeht wieder. Ja? Bitte Basenpulver, 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 Basenpulver. Jemand, der vielleicht schon das eine oder andere Wehwehchen hat, der schon die eine oder andere Diagnose auf seinem Lebensweg mitbekommen hat und der vielleicht das eine oder andere Medikament für Blutdruck, Cholesterin, Blutzucker einnimmt, bitte auf keinen Fall in Eigenregie. Da kommt es zu Komplikationen. Gerade bei Diabetes ist eine Komplikation, wenn man jetzt an strikt fastet, eine Ketoazidose, die teilweise intensivpflichtig über mehrere Wochen therapiert gehört. Das heißt, auf Eigenregie an Diabetiker daheim zu sagen, lass einmal den ganzen Zucker weg, wäre ein fataler Fehler, den ich niemandem empfehlen könnte.
Jetzt sind wir schon am Ende, aber bevor wir aus dem Ordinationszimmer rausgehen, braucht man nur ein Rezept von Ihnen. Was schreiben Sie uns denn da drauf, also jetzt im übertragenen Sinn, was können wir denn heute noch tun, damit wir unsere Darmhormonachse unterstützen?
Das Rezept.
Im Idealfall jetzt ist halt die Frage, was haben wir da marketingtechnisch noch für Playback rein? Gell? Am besten einfach mal bei Achtung, mir melden. Genau, am besten einfach mal in Playback melden. Was Sie jetzt dann zu Hause machen könnten, ist tatsächlich einfach einmal schauen, gibt es irgendwelche Sachen, die mein Hormonspiel oder die meinen Hormonhaushalt irgendwie beeinflussen. Habe ich große Mengen raffinierte Kohlenhydrate bei mir zu Hause liegen? Habe ich diese ganzen Chips und diese ganzen tieffrittierten Kartoffelprodukte irgendwo daheim liegen? Weg damit. Schenk mal das irgendjemandem, den wir nicht mögen. Haben wir irgendwo Phytoöstrogene in Form von übermäßigem Verzehr von Soja und Sojaprodukten dabei? Würde ich das einmal reduzieren. Das Rezept für zu Hause wäre wahrscheinlich Reduktion auf Wesentliche, viel Wasser trinken, weg von diesen zuckerhaltigen Getränken, weg von diesem Überfluss und hin zum Wesentlichen, was tatsächlich benötigt wird. Man kann ruhig einmal ein Abendessen weglassen, um ein bisschen diesen Insulinspike wieder zu senken, damit man aus diesen ersten hormonellen Umschwankungen Richtung Fastenmodus hinkommt. Gerne mal das Abendessen weglassen und stattdessen ein Basenpulver nehmen.
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Stossier, war hochspannend. Und ich glaube, es war nicht die letzte Folge, weil wir wollen nur mehr von Ihnen wissen. Dankeschön.
Gerne und jederzeit.